Amazon macht Prime Schools in Amerika, die werden nach Deutschland kommen. So, ich bin kein Schwarzmaler, aber ihr könnt euch doch vorstellen, du bist Elternteil, bist Prime-Kunde und jetzt würde dir Amazon sagen, wir haben da einen Kindergarten for free, das beste Essen, die haben Whole Foods gekauft, ne, Organic Food, alles toll. Ein Spieleparadies sondersgleichen, dann sagst du ja nicht nur, da gehe ich aber nicht hin, viele werden da hingehen.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach. Wir, das sind Frauke und Andreas.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung, Blockchain oder auch bei der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Eine neue Folge So taggt Deutschland, heute mit Daniel Jung, den eine deutsche Zeitung schon den Rockstar der Mathematik genannt hat. Und damit wir auch alle auf einem Stand sind, nur mal ein paar kurze Worte zu dir, Daniel. Du hast nach dem Abitur ein Studium in Sport und Mathematik angefangen, zu Ende gebracht hast du das, glaube ich, nicht so ganz. Dann hast du eine Nachhilfefirma gegründet, bis du dann dazu gekommen bist, YouTube-Videos zu machen, in denen du Mathematik erklärst. Was machst du denn bitte schön besser als die Lehrer oder die Professoren in der Schule bzw. Uni?
Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung. Ich glaube, nach Rückmeldungen von knapp 10 Jahren ist es ein Mix aus. Ich habe halt in meinem ersten Startup immer sehr, sehr viel erklärt, sehr, sehr im Detail. Ich hatte halt viele, viele Schüler und Studenten, die ich in Einzelkursen oder Gruppenkursen unterrichtet hatte. Und ich habe versucht, das zu projizieren in Videoform. Und man muss sich jetzt vorstellen, man hat wirklich immer so diese kleinen Fragen, das kennt man. Man ist in der Schule oder in der Uni nicht mitgekommen. Verdammt nochmal, genau bei diesem, das ist meine Lücke. Und jetzt habe ich das in Form von Tutorials, wo einer etwas erklärt. Ich mache auch eigentlich nichts anderes. Ich gehe an eine weiße Tafel und erkläre es, wie eigentlich klassischerweise es Lehrer und Professoren schon immer gemacht haben. Aber es ist halt immer zur Verfügung. Und dank der Plattform YouTube kann ich es 24 Stunden, so oft ich will, konsumieren, bis meine Wissenslücke geschlossen ist. Und ich glaube, diese Kombination macht es gerade so aus.
So, die ersten Videos hast du so Anfang 2011 hochgeladen oder 2011?
Genau, 2011, da hatte ich mein erstes Startup und war selber noch Student. Das war so der Klassiker, eine montagsmorgens Mathe-Vorlesung. Oh, dann habe ich, hab ich mal sonntags abends halt auf YouTube nicht nach Katzenvideos oder Unboxing oder Gaming geguckt, sondern nach Mathe tatsächlich. Und ich war völlig überrascht, wie amerikanische Professoren komplette Vorlesungen schon auf YouTube hatten. MIT, Stanford. Und dann raste da einer, Gilbert Strang heißt der, über die Tafel und du hast sonntags abends, ich sage immer, da lag ich halbnackt auf dem Sofa und habe mir Tutorials von dem angeguckt und habe so viel verstanden. Ich dachte mir, das wird mal irgendwann was. Und dann habe ich mir halt gesagt, 1,5 Stunden war mir dann ein bisschen lang und ich wusste, um den Schmerz immer kleine Lücken zu schließen, habe mir gesagt, so jetzt testest du einfach mal 5 Minuten Tutorials. Und YouTube testest du als Plattform, um viele zu erreichen, um auch Feedback zu bekommen. Hätte ja auch sein können, dass es total blöd ist.
Und wie war das Feedback am Anfang? Ging es gleich richtig los?
Überhaupt nicht. Also man muss sich vorstellen, 2011, das ist ja prähistorisch im Internetbereich für uns Deutsche eigentlich noch. Und Bildung auf YouTube kommt ja jetzt gerade erst an. Also das war ja damals voll von Gaming und Beauty etc. Aber vereinzelt haben halt Schüler und Studenten geschrieben, super, das ist genau das, was ich brauchte. Nur diese kleine eine Lücke, die mir in Textform vielleicht vorliegt, aber weil da einer etwas erklärt hat nochmal, ich konnte zurückspulen, nach meinem Tempo, Lücke geschlossen, Mathe verstanden und wahnwitzigerweise schreiben tatsächlich heute Schüler und Studenten, ich habe sogar Spaß an Mathe gefunden, weil man eben Sachen auf einmal versteht. Mhm. Und das ist gar nicht dem geschuldet, dass Lehrer und Professoren vielleicht nicht erklären können, sondern weil wenn du 30 bist, in der Uni 200 bis 600 vor dir hast, da kannst du nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Und das ist so simpel jetzt, das Video zu nutzen als Format, über YouTube halt viele zu erreichen und dann gerne auch in eigenen kleinen, ich nenne es immer Häusern, also man kann ja auch von einer Uni oder einer Schule aus eine eigene kleine Umgebung bauen online und das nochmal bereitstellen. Also es ist so simpel und da ist manchmal ein Geheimnis drin und ich mache einfach weiter und viele folgen mir jetzt und das Feedback spricht für sich.
Bist du denn so ein richtiger Mathe-Crack oder ist das für dich auch aufwendig, so ein Video zu produzieren?
Ich glaube, weil ich nicht der ultimative Mathematik-Crack bin, sondern selber auch immer viel Arbeit reinstecken musste, um so in die Tiefe, ich habe ja Stoff auch bis zum Studium drin, und da ich mich selber damit auch beschäftigen musste und immer wieder überlegt habe, wie kann ich so erklären, dass wirklich ein Dover auch sowas wie komplexe Zahlen, Differentialgeometrie versteht. Ich sehe euch jetzt leider nicht lachen, normalerweise lachen die Leute immer bei diesen Themen.
Ja, gut. Ich hab mir ein paar Videos von dir angeguckt, gestern.
Und das ist so, dieses Reinversetzen, da schreiben mir auch viele, du erklärst es wirklich so im Detail. Und das ist natürlich für richtige Cracks und Nerds, wie sie manchmal geschrieben werden, die fragen sich immer, warum verstehen die das nicht? So, und es ist tatsächlich aber so, dass es an so kleinen Lücken immer scheitert, die sich in der Schule schon aufbauen. Ne? Also sind dann Sommerferien, du machst 6 Wochen nichts, dann fängt ein neues Thema an und basierend auf Lücken von dem alten Thema geht es dann weiter. Und das ist für mich das große Geheimnis jetzt erstmal, mit Internet und Content in Videoform das so Schritt für Schritt zu schließen. Dann möge man sich nur vorstellen, wenn man da eine tolle Software drumherum baut und dann individuell auch noch einem etwas vorschlägt und das kombiniert, immer noch mit einem Lehrer, mit einem Professor, mit einem Lerncoach, wie du es auch immer nennen möchtest. Da tun wir uns nur ein bisschen schwer in Deutschland. Da,
so da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber noch eine Frage dazu. Gucken dich auch Lehrer und kriegst du Resonanz von Lehrern?
Sowohl positiv als auch negativ. Viele gehen vom Negativen her vielleicht rein und sagen, oh Gott, da ist eine Gefahr, der möchte uns ersetzen. Die wissen nicht, was ich alles mache. Ich nehme mir gerne die Positiven raus. Ich hatte letztens einen Fall, da hat mich ein Grundkurs angeschrieben aus Hannover. Dessen Lehrerin hat mich immer empfohlen, weil sie sagte, ich kann nicht 24 Stunden für euch da sein. Wenn ihr Lücken habt, nimmt den Mann im blauen Hemd. Ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind. Weil
trägst
ich oft
du immer blau?
Ja, oft, ich habe oft ein blaues Hemd.
Heute auch übrigens.
Und dann sollte ich ein Video für deren Abschlussball produzieren, weil die so toll gelernt haben. Mit der Lehrerin und im Zusatz mit meinen Videos. Das haben die beim Abitur abgespielt und die Lehrerin hatte Tränen in den Augen. So, das sind Geschichten, wo du sagst, es geht in Harmonie. Da ist jetzt, da sind jetzt nicht die bösen Menschen im Internet, die parallel irgendetwas machen, sondern da ist eine Riesenchance, gemeinsam das Lernen neu aufzustellen, zu individualisieren, sodass Schüler, Studenten Spaß haben. Das sind für mich Geschichten, die ich sehr gerne erzähle und die ich den Kritikern auch immer mitgebe und sage, kritisieren kann man immer viel. Ich finde das auch gut, weil da lernt man durch Feedback, vor allem Kritik, wo man vielleicht meint, die ist dann nicht immer positiv. Aber so dieser Do-Mode, wie ich das immer nenne in Deutschland, da tun wir uns so schwer. Und jetzt kommen aber die ersten Lehrer, die sagen, ach wisst ihr was, ich produziere jetzt auch immer Tutorials und packe die auch auf YouTube raus. Und dann fragen mich viele, Daniel, sind das jetzt deine Konkurrenten? Ich sage, nee, die schreibe ich alle an und sage, super, dass ihr das macht. Mehr davon.
Machen die das auf YouTube oder könnte man sich nicht vorstellen, einen eigenen Server in der Schule zu haben?
Kann ich direkt eine Geschichte erzählen? Lehrer Schmidt hat jetzt knapp 200.000 Abonnenten auf YouTube, wollte es machen in der Schule, aber es ging nicht. Technische Ausstattung. Sondern hat er einfach gesagt, Leute, ich weiß, es ist schwierig, dass ich jetzt bei einem, hinter YouTube ist ja Google, bei einem amerikanischen Konzern alles hochlade, aber ich habe keine anderen Möglichkeiten. Ja, der hat jetzt auch, Hunderttausende von Klicks, aber das bekommst du nur, wenn du die Serverstruktur hast. So, und wenn wir jetzt meckern, das sind aber jetzt die bösen amerikanischen Konzerne, warum machen wir nicht so eine große Plattform?
Gute Frage. Wollen wir die gleich stellen?
Ja, ja, warum nicht? Ja.
Hast du da mal nachgefragt irgendwo?
Nachgefragt, ausgerufen, und ich bin halt als Entrepreneur, wie ich eigentlich unterwegs bin, also ich suche Probleme und baue dann halt neue Firmen drumherum. Schwieriges Thema immer Bildung und Bezahlen, das ist was anderes, aber ich habe gerade eine eigene Plattform wieder gegründet, mathefragen.de. So, und da kannst du jetzt bei einer speziellen Frage, die auch ein Video nicht beantwortet, reinhüpfen und wirst mit echten Menschen gematcht. Und das sind teilweise...
Also ein Tinder für die Mathe.
Das hat tatsächlich letztens einer geschrieben. Das ist mir egal, wie ihr das nennt. Das Wichtige ist, man kommt zu einem Lernerfolg zusammen. Also wirklich echte Menschen. Nicht eine App rechnet dir irgendwas runter und du musst nachdenken, sondern du hast zwar digital, aber Bezug zu Personen. Und da sind so tolle Studenten dabei. Und der lustige Effekt ist, ein Zehntklässler ist letztens reingegangen. Der hatte eine Frage. Dann haben wir den angepingt, also angestupst, hieß das früher bei irgendeinem sozialen Netzwerk. Willst du nicht anderen helfen? Und er sagte, wie soll ich denn jemals anderen helfen? Ich bin doch erst in der 10. Und dann kam ein Achtklässler rein, der hatte eine Frage. Dann ging der Zehntklässler auf die Frage ein und hat ihm super geholfen, obwohl er kein ausgebildeter Lehrer ist, aber so nah dran ist an diesem banalen Problem Bruchrechnung. So, und das ist jetzt so ein Effekt, das ist praktisch eine eine soziale Plattform, die ich da baue. Also gar nicht irgendwie.
Das ist doch aber effektiv. Man lernt doch am besten, wenn man es selber erklären kann.
Ganz genau. Und das ist Lernpyramide. Ich habe das nie erklärt bekommen in der Schule, dass der höchste Effekt ist, wenn du Sachen erklären kannst. Also bitte macht Projekte auch in den Schulen. Mhm. Nehmt zum Beispiel Erklärvideos auf. Denn in dem Maße, wie du dich damit beschäftigst, mit einem Thema, das anderen zu erklären, sodass sie das verstehen, verstehst du es besser. Das ist was ganz Banales.
Also ein Aufruf an die Schüler, mehr nicht Mobbing-Videos zu drehen, sondern Erklärvideos.
Aufruf an die Lehrer. Weil du brauchst, sag das mal den Schülern. Ne? Da muss eben eine Bezugsperson sein. Da sind wir wieder bei dem Thema, braucht es denn noch Lehrer oder Professoren, Menschen, ja, die dich abholen. Mhm. Ja, auch ich stehe dann eben da, auch im Internet und sage, jetzt macht, los, fangt an. Mhm. Und diese Impulse versuche ich überall weiterzugeben und Gott sei Dank erwischt es jetzt endlich auch mal Lehrer und Professoren, die eben genau damit anfangen und das auch weitergeben.
Diese Art und Weise des Lernens kann man ja auch unter New Learning zusammenfassen. Was das genau ist, können wir gleich vielleicht nochmal besprechen. Aber wie hoch der Bedarf ist, der zeigt ja eine aktuelle Studie, die du mir eben vorab schon mal kurz angerissen hast. Was zeigt diese Studie?
Ja, in Deutschland brauchen wir ja immer Studien, damit es dann auch wirklich als real ist. Ich rede jetzt seit 8 Jahren über Erklärvideos und über Fälle wie Khan Academy aus Amerika. Und der Rat der kulturellen Bildung hat jetzt eine Studie gemacht. Erste Erkenntnis, die Kids sind auf sozialen Plattformen unterwegs. Aber positive Neuigkeiten, vor allem über YouTube mit Tutorials lernen sie. So, jetzt kann man natürlich, Kritiker würden jetzt fragen, gib mir mal eine verifizierte Studie, was heißt denn wirklich lernen? Ich sage, fangt an, macht das, macht Tests damit, zeigt Videos, kombiniert das. Und ich glaube, das ist jetzt so eine, ich hoffe, ein Aufbruch, dass eben viele, viele Lehrer und Professoren auch sagen, nicht alles ist gut auf diesen Plattformen, Thema Werbung und ne, Gaming, Fortnite und Co., aber alle Kids sind da, also kann ich sie dort abholen. Also frage ich mich, warum produzieren wir nicht mehr Content dafür? Dann muss ich nicht den ganzen Content produzieren. Holen sie dort ab, begeistern sie dort und machen dann Projekte vor Ort, was auch immer. Und ich glaube, das klingt jetzt so banal, das wird aber massiv unterschätzt. Ich wusste im Jahr 2011, als ich angefangen habe, auch nicht, dass ich irgendwann mal 185 Millionen mal angeklickt werde für Mathematik-Tutorials. Ja, also nach Prognose habe ich eine Viertelmilliarde nächstes Jahr. Das ist der Wahnsinn. Also meine Mutter guckt mich immer an, wie geht das? So, der Bedarf ist da, die Kids sind da, lasst sie uns dort abholen. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, Thema New Work, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, wenn ihr von der Firma nicht den Content bekommt, den ihr braucht, er ist da, vor allen Dingen auf YouTube, als erster Schritt, geht da rein. Wenn ihr Buzzwords hört wie künstliche Intelligenz oder eine Ebene drunter, maschinelles Lernen, geht da rein, tippt das ein, beschäftigt euch damit.
Für wie gefährlich hältst du es denn, dass wir da relativ weit hinten dran sind? Weil wenn eine aktuelle PISA-Studie oder so rauskommt, dann schreien wir immer alle, oh Gott. Und jetzt wäre das ja eine Option, um den Lernfortschritt voranzutreiben. Für wie gefährlich hältst du das, wenn wir auch an Dinge wie künstliche Intelligenz, Blockchain, all diese Technologien der Zukunft denken, und wir brauchen ja den Nachwuchs, dass wir da so schlecht sind beim New Learning?
Die Frage ist immer, wie definiere ich dann Gefahr? Ich glaube, uns wird es jetzt nicht schlecht gehen, nur wir müssten uns dann damit abfinden, dass wir eben in der Industrie nicht mehr ganz viele Marktführer haben werden. Das ist schade, weil wir im Bereich Robotik einfach ganz klar Nummer 1 sind. Also wenn ihr in eine Tesla-Fabrik geht, Roboter alle aus Deutschland. Die Roboter-Ingenieure kommen alle aus Deutschland. Das Problem ist, selbst im Bereich künstliche Intelligenz, Facebook, Google und Co. nutzen etwas, das heißt LSTM, Long Short-Term Memory. Das wurde in Deutschland und der Schweiz entwickelt, nur wir haben es nicht monetarisiert. Weil wir uns sehr, sehr schwer tun mit dem Thema so Plattformökonomie, große neue Player wie Facebook, Google, viele zu erreichen, viele Daten zu speichern und daraus Geld zu machen. So, die Frage ist jetzt, was haben wir für einen Standort? Ich meine, wir leben ja noch von der Autoindustrie. Ist ja, erzähle ich ja nichts Neues. Wird knapp so langsam. Und was kommt jetzt nach? Wie schaffen wir es, den Robotikstandort ganz klar als Nummer 1 zu halten? Ja, und da bin ich dabei, da fehlen einfach ganz viele Projekte auch, die wir in die Schulen reintreiben. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass Kids möglichst früh Tablets in die Hand bekommen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dass man zu einem gewissen Zeitpunkt, und der ist noch gar nicht definiert, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten, halt Kids haptischerweise mit Lego zum Beispiel, da gibt es tolle Projekte, ich baue einen Roboter, Roboter ist jetzt nicht der Terminator, was sind Daten, wie steuere ich einen Roboter an, irgendwann kommt der Laptop mit dazu oder das Tablet. Dieses Thema ist so groß und ich glaube, das ist auch, warum viele immer nach vielen Talks, Podcasts, was auch immer, immer fragen, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und manchmal ist es sehr, sehr banal. Und deshalb versuche ich ja, dieses New Learning zu etablieren. Vor 5 Jahren haben alle gefragt, was ist New Work? So, jetzt wissen alle, okay, neue Arbeitsumgebung, neue Art, wie wir zusammen online uns mit Teams treffen, vor Ort treffen, neue Umgebung, Roboterindustrie etc. New Learning fragen mich alle immer, was meinst du damit? So, dann fange ich eben an. Ich versuche in allen Talks, die ich aufzeichne, zur Verfügung stelle, ob per Podcast oder auf YouTube, immer Handlungsempfehlungen zu geben. Und nochmal, ganz banal ist es, das Internet hat einen Faktor 10 gehabt auf die Auswirkungen, wie Industrien verändert worden sind. Maschinelles Lernen ist eine Ebene unter Künstliche Intelligenz, ist Faktor 100, wenn nicht mehr. Also ist es ganz einfach, jetzt nach dem Podcast auf YouTube zu gehen, maschinelles Lernen einzugeben und sich einfach mal eine Stunde, anderthalb zu gönnen. Was auch immer. Jetzt fragt einer, ja, werde ich das Richtige finden? Ja, werdet ihr, denn schaut euch mal 2, 3 Talks an, ihr werdet schon sehen, wer da drin ist. Wenn MIT zum Beispiel einen Talk rausgibt, dann bin ich sehr sicher, dass das ein guter Talk ist. Und schon kommst du da rein. Und dann fragen viele als nächstes, ja, aber ich muss ja auch noch meine Arbeit verrichten oder Schüler und Studenten, ich muss ja noch meine Klausur schreiben, verpasse ich dann nicht vielleicht etwas? Ich sage, das sind Sachen, die werden sich durchsetzen, schneller denn je. Und ihr müsst jetzt anfangen, euch damit zu beschäftigen. Und dieser Aufruf, diesem Aufruf folgen jetzt immer mehr. Also ich kriege jetzt nach 10 Jahren Mathematik Rückmeldung, super, dass du das mit dem Mathematik-Content gemacht hast, kriege ich halt jetzt die Rückmeldung. Daniel, ich habe mich damit beschäftigt, super interessant. Ich mache eigentlich was völlig anderes, ich leite ein Theaterspiel. Aber ich möchte ja, dass meine Bühne weiterhin gesehen wird, also musste ich ja irgendwie an Leute rankommen. Also musste ich nicht nur eine Website haben, sondern auch einen Podcast erstellen und YouTube-Tutorials und ich musste es irgendwie messen, wo die Leute herkommen. Und dann konnte ich mir mit dem maschinellen Lernen-Hintergrund einen Bot selber entwickeln und dann auf Fragen automatisch antworten, was ich nicht mehr konnte. Also es ist so ein banales Beispiel, was alles optimiert. Und deshalb nochmal der Aufruf. Schaut mal, was sind die wichtigsten Sachen und fangt an, euch damit zu beschäftigen. Egal ob Schüler, Student, Arbeitnehmer, Geschäftsführer, wer auch immer.
Trotzdem schreit ja alles immer nach Strukturveränderungen. Der Staat muss was machen, die Länder müssen was machen. Was sollte deiner Meinung nach denn die Politik tun? Am besten nichts oder stillhalten und uns machen lassen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich rufe seit vielen Jahren auf, bildet eine Taskforce. Jetzt werden viele sagen, die gibt es doch. Es gibt ja einen Innovation Council, glaube ich, und einen Digitalrat.
Mhm. Ja.
Guter Ansatz. Die Frage ist, wie oft trifft man sich?
2-mal im Jahr.
Was kommt dabei raus? Wo kommen wir in einen Prozess? So, und ich bin halt jemand, ich schlage zwar viel vor, ich warte aber nicht, bis dann eine Umsetzung erfolgt, sondern ich versuche selber umzusetzen. Deshalb investiere ich eigentlich seit über einem Jahrzehnt meistens dann in meine eigenen Projekte weiter. Weil ich weiß, dann wird es auch umgesetzt. Also wenn ich eine Plattform haben will, die eigenentwickelt ist in Python, das ist eine Programmiersprache, die sehr mächtig ist, dann mache ich einen Ausruf auf YouTube, ich suche Programmierer. Hm. So, dann finden sich welche, dann ist Ausleseverfahren, dann testet man, eins ist in die Hose gegangen, dann findet man aber einen, dann kommt ein Mathematiker zu und schon habe ich eine Plattform.
So, was machst du auf dieser Plattform?
Das ist mathefragen.de, wo ich jetzt sage, okay, Frage stellen, Antwort bekommen, aber hinten dran läuft halt ein komplett neues System. So, und okay. Das sind so Sachen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ja, was wäre denn, wenn wir von der Regierung gesponsert mal eine nächste Plattform machen, wo sich von mir aus alle YouTuber im Bereich Bildung treffen. Macht eine Plattform, die sammelt, die denen Kommunikation ermöglicht, Schüler mit reinbringt, Studenten, dann macht. Also dann und wenn der nicht macht, dann stellt Gelder. Und dann sucht welche, die machen. Ich kenne genug, die machen wollen. Mhm. Und dann musst du selber nicht irgendwie Geld in die Hand nehmen oder irgendwie deinen Content monetarisieren, weil auch diejenigen, die über YouTube und Podcast was rausstellen, suchen ja immer nach, wie monetarisiere ich mich? Mhm. So, das ist eine Riesenfrage. Da sind ganz viele draußen, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen, ich würde ja gerne anfangen, aber am Ende des Tages, wer bringt die Kröten auf den Tisch? Wer zahlt mich?
Ja, da kommen wir doch mal, wenn ich kurz das noch anmerken darf, hatte ich mit Frank Thelen auch das Thema, kommen wir zu den Verlagen. Mhm. Es gibt Schulbuchverlage, die wahrscheinlich relativ viel Geld damit machen, mit den teuren Schulbüchern. Ich sehe nicht, dass die in Digitalisierungsfragen irgendwie wirklich konsequent mitarbeiten. Also Vokabeltrainer, ähnliches, simpelste Sachen schon mal wirklich vollständig rausbringen, von der 6. bis zur 12. Klasse oder Matheaufgaben. Man könnte Tests machen für Mathe. Es gibt Kinder, die nicht Mathe können, die Dyskalkulie haben. Das kann man frühzeitig testen, wenn man entsprechende Apps hat. Das gibt's alles nicht so richtig. Also wo bleiben die Verlage? Die haben das Geld. Warum machen die nicht mit?
Ja, also ich kann aus Erfahrung eben erzählen, mit einem der Verlage arbeite ich in dem Sinne zusammen, dass die meine Videos nehmen. Und das ist ein Projekt, das ist auch sehr, sehr simpel. Die haben kuratiert Content erstellt, denn das ist auch eine Riesenfrage. Im Internet kann ja jeder jetzt bilden. Mhm. Die Frage ist aber, wenn einer von euch jetzt Erklärvideos für Mathe aufnimmt, woher weiß ich, dass die gut sind? Mhm. So, das ist ja schon mal ein guter Weg, dass Verlage sagen, okay, wir haben kuratiert Content und verknüpfen den mit den Videos. Diese Videos sind dann aber auf einem eigenen Server, wo sich die Schule nicht drum kümmern muss und ich eben nicht abgelenkt bin durch Werbung. Das klingt jetzt zwar banal, ist aber schon mal, wo Lücken gefüllt werden. Mhm. Ich stimme aber dem zu, und das habe ich letztens auch in einem Format erzählt, da war ich im Change Rider von Philipp Debrieux, ja, und da habe ich ausgerufen, eigentlich brauchen wir, ich habe das Visions Fonds genannt, wo einfach Kohle reingepackt wird ohne Ende. Da können Verlage Geld reinpacken, die Regierung Geld reinpacken, Investoren Geld reinpacken, Familien Geld reinpacken. Und dann sagen wir einfach mal, Geld ist erstmal weg. Weil viele haben genug Geld, die wird das auch nicht kümmern. Von mir nennt es das Social Fonds oder was auch immer. Und dann suchen wir mal nach den ganzen positiv Verrückten, ob ich das bin, ob das andere sind, und unterstützen die. Und das, was du gerade gesagt hast, du hast die Ideen, irgendwo gibt es einen Developer, der umsetzt, irgendwo gibt es einen, der Content kreieren möchte und das macht. Thema Lehrer. Vielleicht sind manche Lehrer sogar besser aufgehoben in Contentproduktion und all das, was du gesagt hast. Und da fehlt mir, wie Frank Thelen ja immer sagt, da fehlt Drive in der Industrie, Automotive etc., fehlt mir der Drive in der Bildungsindustrie. Ja, dass da die Neuen, die nachkommen, nicht abhängig davon sind, von dem klassischen System, sondern einfach mal Kohle bekommen. Ich habe selber einen Beteiligungsfonds gegründet, der ist aber ziemlich klein und investiere im Moment in mich selber. Mhm. Ja, weil ich leider noch keinen großen Exit hatte. Ja, sonst, wenn ich den hätte, würde ich sagen, ich habe jetzt schon gesagt, ich kann euch halt eben nur helfen, wenn ihr ein Startup habt. Du hast vorhin eine Idee gesagt, nimm eine davon. Ich könnte dir helfen, indem ich sage, okay, ping mich an, wir gründen zusammen und ich bringe meine Reichweite mit und du testest. Also ich kann noch nicht große Ticketgrößen heißt dann viel Geld reinpacken, ist aber mein Ziel, weil da bin ich wieder, ich warte da nicht drauf. Mhm. Wenn der Visions Fonds nicht kommt, das Ding heißt Visions First, Vision zuerst, so bin ich, dann mache ich selber. Mhm. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Wir haben schon genug Menschen im Leben immer gesagt, ja, du Visionär, das wird nie was. So, manches wird auch nichts, aber das ist auch wieder diese Kultur, wo Silicon Valley angefangen hat, verbreitet sich ja jetzt, man möge nach China gucken, oh, was da kommt, also da kommen die neuen KI-Entrepreneure, die geben so richtig Gas, mhm, weil die machen und tun und testen und die gibt es auch in Deutschland und denen müssen wir mehr Leine geben.
Aber wenn du das jetzt schon sagst, jetzt nutze ich mal wieder das Wort Gefahr, da auf uns zurollt und dir der Drive in der Bildungsindustrie noch fehlt, wäre es ja umso wichtiger, dass da von der Regierung mehr kommt. Jetzt haben wir aber nun mal dummerweise den Föderalismus. Wie sehr stört dich der in dem Bereich?
Boah, mich stört so viel. Die Frage ist immer, es gibt genug Leute, die sagen, mich stört etwas. Nochmal, ich bleib dabei, ich will umsetzen. So, und wenn wir halt wissen, dass es das oder das gibt, ob das Föderalismus ist, ob das, mich haben so viele angeschrieben, Thema Bund und Länder, Ländersache, dann hat der eine wieder Zentralabitur, ne? Jetzt war wieder das Matheabitur, war wieder Petition. Ich habe daraufhin, alle haben gesagt, mach doch mal ein Video dazu, wie stehst du zu diesem, was da passiert ist. Ich habe gesagt, ich mag dazu gar keine Aussage zu treffen, sondern ich kann euch nur empfehlen, einfach zu sagen, geht mal auf die alle Menschen gehen für alles auf die Straße, Gott sei Dank, für manche Sachen, aber für neue Bildung nicht. Also vielleicht mal ein Saturday for Education oder so. Ja. Und da sage ich mir einfach, ich würde mich fokussieren auf die machen. So, und nochmal, wenn ich teilweise sehe, was auch in Deutschland für Gelder da liegt, ich meine, ich komme aus Remscheid-Solingen-Wuppertal. Das ist wirklich eine ganz klassische, teilweise 7., 8. Generation, Präzisionswerkzeuge etc. Da liegt auch so viel Geld. Aber man muss eben anfangen, glaube ich, dann wieder, da bin ich wieder beim Thema neues Lernen, auch den Mäzenen, also den potenziellen Geldgebern, zu erklären, was da passiert. Also es ist natürlich schön, dass du das Geld hast, aber dann parkst doch nicht bei dir irgendwo, und wenn du keine Nachfahren hast, park einen Teil davon im Visionsfonds oder was auch immer. Mhm. Also wisst ihr, mir fehlt so dieses Erklären, was da ist, und dieses Fokussieren auf, da ist Föderalismus oder da ist das, da können wir jetzt noch 10 Jahre machen, dann ändert sich eh nichts. Und es passiert ja schon nebenbei, wenn man jetzt sagt, ja, wie stellst du denn jetzt Schule der Zukunft vor? Alle bauen schon neue Sachen, und das sind meistens amerikanische Unternehmen. Und ich sage mir jetzt ist die Chance da, dass wir auch handeln, und dann nehmt die raus, die schon machen.
Schule ist da ja sicherlich die Basis, aber es geht letztlich ja auch um Unternehmen, die sich um die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter kümmern müssen. Wie sieht es denn da mit New Learning aus?
Bei vielen tatsächlich sehr gut, die auch wirklich natürlich mit der Geldpower im Hintergrund auch tolle neue Systeme bauen können, Online-Umgebungen, auch gemäß dem, dass du diese neuen Themen vorantreiben musst. Also wenn du große Konzerne nimmst, die wissen, dass die Mitarbeiter fit sein müssen im Bereich maschinelles Lernen, dann sagen die sich auch, wenn wir es teilweise selber nicht produzieren können, arbeiten wir mit denen, die so einen Content haben, zusammen, und wir bauen sich Häuser. Das Problem ist, unsere Wirtschaft ist ja, wir haben ja so ein basiert ja auf dem gesunden Mittelstand, also die KMUs. Mhm. Und das ist extrem schwierig, dem klassischen Mittelständler zu erklären, das ist unsere große Chance. Man möge sich vorstellen, alle Mittelständler würden sich zusammenschließen. Die Daten, die wir haben, da kommt Amazon und Co. noch nicht ran. Da könnten wir so tolle Sachen draus machen. Aber dafür müssen die erstmal verstehen, welche Möglichkeiten du heute hast. Wenn du ein 160 Jahre altes Unternehmen hast, was Sägen produziert, was du da für Daten rausziehen könntest und dann da neue Modelle draus bauen kannst und dann hinterher sagst, Edgebitch, Amazon, das wusstet ihr nicht, aber wir wussten das. Das Problem ist aber, gerade wird an die nächste Generation weitergegeben, die wollen das, aber da ist dieser Knackpunkt. Und dann sagt die ältere Generation, das machst du dann aber alles auf dein Risiko. Und wenn dann einer aus China kommt und sagt, dann kaufen wir den Schuppen erstmal ab, dann ist es zu spät. Also auch da wieder, also da schiele ich eher, also die großen Konzerne, die machen tolle Sachen. Also so die Frage ist, ob die dann Innovation vorantreiben können aus den tollen Sachen, die sie machen. Ich frage mich, wie würden wir den Mittelstand auch besser dazu sensibilisieren, was möglich ist, und nicht Gefahr, KI, Gefahr, und wir haben jetzt ein Digitalrad und alles ist gut. Nein, klärt den Mittelstand auf, vor allem die an Entscheiderpositionen sind. Und glaubt mir mal, da bin ich wieder, komme ich aus der Mathematik, je mehr du mit gutem Content dann ansprichst, desto mehr werden sagen, aha, und jetzt gehen wir mal neue Schritte und krempeln mal unseren Laden so um, dass er für die Zukunft ausgerichtet ist.
Inwieweit hilft uns bei Bildung technischer Schnickschnack, sag ich mal, also iPads, du hast vorhin kurz mal drüber gesprochen, ist das extrem wichtig, oder du sagst ja eher, die Macher sind jetzt wichtig und nicht unbedingt der technische Background?
Super Riesenthema, wir könnten 8 Stunden Podcast machen, Thema Hirnforschung, Kinder, was sollten die machen? Ich habe einen Neffen, der ist knapp 2. So, Riesenthema, sind Tablets oder Smartphones gut für Kids? Absolut nicht in ganz jungen Jahren, weil musizieren, basteln, spielen, mal offline sein, wirklich den Gedanken freien Lauf lassen, wenn ich mit dem im Wald bin, das ist der Wahnsinn. Wenn der in 10, 20 Jahren kreativ sein muss, dann lernt der das jetzt.
Aber ganz kurz, was heißt jung? Also bis wann?
Nicht? Ja, ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin erst seit einem halben Jahr, weil ich halt in diesem Thema Digitalisierung so reingerutscht bin, in dem Thema Hirnforschung, ich könnte noch nicht mal eine Aussage treffen. Deshalb bin ich wieder bei einer Taskforce, wo auch Hirnforscher mit rein müssen, nicht um schwarz-weiß zu sagen, sondern was muss denn in 10, 20 Jahren, was sind denn unsere Fähigkeiten? Und dann siehst du dann immer nur komplexe Dinge analysieren, verhandeln, Komplexität erkennen. Ja, jetzt stellt euch mal Eltern, vor, ja, was soll ich mit meinem Kind machen? Wo lernt es das vielleicht durchs Tablet? Ab einem gewissen Zeitalter, keine Ahnung, 15, 16, früher, ich weiß es nicht, ist es natürlich ein super Medium, um sofort an Content ranzukommen. Problem ist jetzt wieder, die meisten, denen du jetzt ein Smartphone in die Hand gibst, sagen wir mal 8 Jahre, und du bist in der völligen Euphorie, dadurch haben die ja Zugang zu Bildung. Wenn die alleine davor sind, dann kommt die richtige Notification zum richtigen Zeitpunkt, dann bist du in WhatsApp, dann gehst du dahin, dann gehst du dahin, dann gehst du dahin, und dann bist du einfach nur overloaded und nicht. Wenn du es kontrolliert sehr gut einsetzt, da sind wir wieder bei Lehrern und Professoren dabei. Riesenchance. Und wenn du über Thema Robotik sprichst, du wirst die Tablets noch eine Zeit lang mit dabei haben. um ehrlich zu sein, das war ich immer, ich könnte kein Alter sagen, wo man sagt, bis dahin bitte absolut kein Tablet. Ich merke halt gerade, wie fantastisch sich mein Neffe entwickelt. Und der hat vielleicht mal, darf der mal, ne, früher beim Fernsehen hast du dann, keine Ahnung, Benjamin Blümchen guckt oder so, dann guckt er vielleicht jetzt mal 10 Minuten auf dem Tablet. Aber selbst da merkst du, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du bastelst. So, und um jetzt nicht abzudriften, gerade bei, wo du denkst, da ist jetzt im Kopf, haben sich Strukturen entwickelt, Thema neuronale Netze. Also zu wissen, wie das Hirn funktioniert, ist auch super zu wissen, wie Deep Learning funktioniert. Schüler, die zum Abitur hingehen, Studenten, die wissen halt sehr gut, mit YouTube-Tutorials umzugehen, mit Fragenportalen und Sonstiges, um sich wirklich dann auch Wissen anzueignen. Und da ist es essentiell, die möchte ich jetzt nicht wieder in die Steinzeit schicken, um zu sagen, fahr irgendwo hin mit dem Bus, geh irgendwo hin und such in einem System, was total schlecht ist, ein Buch raus und geh auf Seite 148. So, und ich glaube, das ist eine Riesendiskussion, wo wir echt jetzt mal überlegen müssen, ab wann macht es denn überhaupt Sinn? Wo ist es effektiv? Und eine ganz klare Frage, mein Neffe ist 2, was, also in 20 Jahren, sage ich jetzt mal, wenn der dann arbeiten muss, gibt es dann überhaupt noch Tablets und Smartphones? Mhm. Oder sind wir dann in Augmented Virtual Reality? Sind wir nur noch so in der Luft? Das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber machen wir einfach so.
Die Jobs überhaupt noch, die wir jetzt machen. Ja.
So. Aber wenn wir jetzt bei Tablets dann sind, plädierst du denn dafür, dass in der Schule alle Schülerinnen und Schüler möglichst mit Tablet oder anderen Techniken ausgestattet sind, dass es elektronische Tafeln gibt oder andere Eltern wären ja schon froh, wenn die Schultoilette irgendwie halbwegs funktioniert. Wie essentiell ist das?
Ich habe mir so ein paar Talkshows mal angeguckt, wo es dann genau um so schwarz-weiß geht. Ne? Dann sitzt dann ein Hirnforscher, der sagt dann absolut nicht, dann sagt der nächste aber, muss, weil sonst haben wir keinen Zugang. So, und du kannst, ich stelle euch wieder Elternteile vor, die nicht wissen, was los ist, weil wo ist da jetzt wirklich die Wahrheit? Nochmal, ich könnte es gar nicht sagen. Ich sage, problematisch ist, wenn wir jetzt einfach Tablets reindrücken in Schulen, wo vielleicht auch
ohne
gar kein
Inhalt,
wo kein Internet ist, die Strukturen fehlen. Wir haben noch gar nicht über Architektur gesprochen. Schaut euch, also nicht alle werden in Coworking Spaces arbeiten, logischerweise. Aber so die Umgebung wird neu sein. Warum bauen wir die Schulen auch nicht neu? Ich habe teilweise gesagt, ein paar Gebäude, und das sagen Rektoren von sich aus, die würden die Hütte am liebsten abreißen und neu aufbauen, wo du eben auch in eine Umgebung gerne hingehst, wo du sagst, da hast du eine tech-freie Zone und da, wo die Zone dann mit Tech ist, hast du Roboter und Tablets und arbeitest mit dem Lehrer zusammen an einem Projekt. Also ich könnte euch da jetzt so
ein bisschen zu Kombination aus Alt und Jung. Es gibt ja diese Konzepte mit einem Seniorenheim daneben.
Und Riesenchance, super, geh mal mit einer, keine Ahnung, Oberstufenklasse genau dahin, mach ein Projekt zusammen, dann kommen die auf einmal Ideen, wo könnte ein Roboter helfen, um mit maschinellem Lernen genau zum rechten Zeitpunkt das richtige Medikament zu geben. Trotzdem ist immer natürlich empathischerweise immer noch jemand mit dabei, der dann mit dir reden kann und nicht sich die ganze Zeit konzentrieren muss, habe ich jetzt die Tabletten richtig rausgesucht oder nicht? Ach, da ist so viel möglich. Aber da müssten wir halt jetzt einfach mal neben aktuellen Schulgebäuden so Pilot-Schulgebäude bauen und nicht nur vereinzelt, da gibt es welche, flächendeckend. Bagger raus, los und bauen. So, und wer wird es dann machen? Amazon macht Prime Schools in Amerika, die werden nach Deutschland kommen. So, ich bin kein Schwarzmaler, aber ihr könnt euch doch vorstellen, du bist Elternteil, bist Prime-Kunde und jetzt würde dir Amazon sagen, wir haben dann Kindergarten for free, das beste Essen, die haben Whole Foods gekauft, ne, Organic Food, alles toll. Ein Spieleparadies sondersgleichen, ja, dann sagst du ja nicht nur, da gehe ich aber nicht hin. Viele werden da hingehen, werden dann später da konsumieren. Aber dann sage ich doch, dann warum bauen wir die nicht? Ja, ich würde es machen, wenn ich die Zeit hätte.
Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge angerissen. Und wenn du jetzt mal auf unser Gespräch zurückblickst und auch auf deine Erfahrungen natürlich. Wir fragen den Gast immer in der letzten Frage nach seiner Schulnote. Das passt in diesem Fall ja ganz gut für seinen Bereich. In diesem Fall, wie nennen wir diesen Bereich? Bildung oder?
Bildung, ja. Neues Lernen, Bildung
allgemein. Also Deutschland eine Note geben, darfst du jetzt mal.
Wie weit sind wir auf dem Weg in die Zukunft?
Von sehr gut bis ungenügend.
1 ich hätte jetzt gefragt, von wo bis wo? Weil, jetzt muss man ja aufpassen. Jetzt
Schulnote, 6, ganz klassisch.
6 ist anwesend, wir sind da wenigstens. Und 1 wäre, wir sind vorbildlich in der Welt.
Ich bin jetzt mal mutig und sag 5.
Oh.
Aber aufgrund der Tatsache, weil ich weiß, um wie viele Sachen es geht, wo es eben auch um Inhalte geht. Und nochmal, es ist immer gut, zurückzugucken, um die Zukunft vorherzusagen und nicht einfach nur im Jetzt einfach irgendwelche Aussagen zu treffen. Wir kommen eben aus einer Zeit, die ihre Berechtigung hatte. Ich gehe gar nicht ganz weit zurück, vielleicht nur 150 Jahre, erste industrielle Revolution. Da brauchten wir Gebäude, wir brauchten Curricula, wir brauchten Menschen, die entsprechend arbeiten an gewissen Plätzen, die sehr repetitive Arbeit machen. Das ist vorbei. Also wir sind ja fast über das zweite Maschinenzeitalter hinaus. Wir gehen über in ein hochkreatives Zeitalter. Und warum sollte ich jetzt sagen, wir sind verzweifelt bei einer 3+ oder 2-, wenn alle wissen, dass es nicht so ist, und dann eher sagen, lass uns jetzt mal radikal neu denken.
Ein Appell also, dass wir mehr Macher bekommen in Deutschland.
Und mehr Geld dafür.
Ja, die Macher unterstützen, raussuchen.
Dann rufen wir jetzt auf dazu.
Ja, bitte, meldet euch hier bei euch, bei mir, bei wem auch immer. Und dann Kohle auf den Pott und los.
Machen wir.
Wir machen dann irgendwann mal ein Zwischenfazit. Daniel, danke für deine Zeit.
Danke euch.